Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Mit kirchlichem Segen, das Nein der Caritas verhindert einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag in der Altenpflege. Potsdamer Synagogenstreit, nach jahrelangen Meinungsverschiedenheiten der jüdischen Gemeinde in der Stadt, entscheidet nun die Landesregierung gemeinsam mit dem Zentralrat der Juden den Bau zu realisieren. Und eine beliebte Hippiestadt und ihr jüdisches Erbe auf den Spuren der jüdischen Geschichte in der marokkanischen Hafenstadt Essaouira. Caritas und Diakonie sind große Arbeitgeber und sie sind wichtige Player im Pflegebereich. Ein neuer allgemeinverbindlicher Tarifvertrag in der Altenpflege wurde in diesen Tagen durch ein Veto der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas verhindert. Diese Entscheidung wurde unter anderem auch von mehreren katholischen Sozialethikern kritisiert. Nach ihrer Meinung würde die Caritas und deren Einrichtungen einer dringend notwendigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Altenpflege im Wege stehen und damit die Gemeinwohlorientierung der gesamten Caritas untergraben, heißt es. Deswegen ist die Empörung groß und viele hoffen, dass die Entscheidung revidiert wird. Aber ist die Caritas nun an allem schuld? Diese Frage ist Thomas Klatt nachgegangen.
Das hatten wir so nicht erwartet. Es war vorher klar, dass das knapp werden könnte, dass es knapp drüber oder knapp drunter liegen könnte. Aber dass mit solch einer Vehemenz dagegen votiert wurde, das hätten wir jetzt so nicht erwartet.
Sagt Thomas Rühl aus dem Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas. Bei der Kirche wird in der Regel nicht mit Gewerkschaften verhandelt, sondern in arbeitsrechtlichen Kommissionen. Dort sitzen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich stark gegenüber. Der sogenannte dritte Weg. Dass aber nun gerade sein katholischer Sozialverband mit dem fast einstimmigen Veto der Arbeitgeberseite einen besseren Altenpflegetarifvertrag für alle verhindert hat, macht Thomas Rühl fassungslos.
Das ist insbesondere auch, was das Ansehen der katholischen Kirche und der Caritas angeht, ein absoluter Super-GAU aus meiner Sicht.
Vorbild für einen Flächentarifvertrag in der Altenpflege sollte der auf dem sogenannten zweiten Weg zwischen Verdi und der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche BVAP ausgehandelte Tarifvertrag sein. Zur BVAP zählen etwa die AWO, die Volkssolidarität oder der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Mindestentgelte steigen für mehr als 70.000 BVAP-Mitarbeitende in 4 Schritten deutlich an, insgesamt um gut 25%. Nach dem sogenannten Arbeitnehmerentsendegesetz hätte dieser Abschluss auf die gesamte Altenpflegebranche Anwendung finden können, wenn denn die Kirchen zugestimmt hätten. Aber die Caritas legte ihr Veto ein. Die Diakonie hat danach erst gar kein Votum mehr abgegeben.
BVAP vertritt rund 70.000 Mitarbeitende bei ihren Unternehmen, Einrichtungen. Verdi wird einen Anteil von unter 3% im Bereich der Altenpflege haben. Jetzt soll aber dieser Tarifvertrag, der zwischen BVAP und Verdi abgeschlossen wurde, auf 1,2 Millionen Beschäftigte umgesetzt werden, sodass er dann für allgemeinverbindlich erklärt wird.
Sagt Diplom-Verwaltungswirt Norbert Altmann, Sprecher der Caritas-Arbeitgeberseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission. Von einer Minderheit in der Branche wolle man sich keine Tarifverträge aufzwingen lassen. Der Verdi-Tarifvertrag würde in das über Jahre gewachsene Tarifgefüge der Caritas eingreifen und damit weit über die Altenpflege hinaus in andere Arbeitsbereiche.
Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Krankenhäuser. Und wenn wir an bestimmten Stellen erhöhen, hat das Auswirkungen auf andere Bereiche. Wenn ich eine 3-jährige Ausbildung gemacht habe, vergleiche ich eine examinierte Krankenschwester durchaus in anderen Branchen mit einer Erzieherin, die auch eine 3-jährige Ausbildung hat. Sprich, diese Ausbildungsniveaus, die müssen in etwa harmonisieren von der Vergütung her. Und das müssen Tarifverträge leisten. Und da greift de facto der Tarifvertrag Altenpflege in unsere Systematik ein.
Dann aber sei die Refinanzierung unsicher. Zudem zahle die Caritas sowieso schon weit bessere Löhne als in der Branche üblich. Man bräuchte daher keinen neuen Tarifvertrag, sagt Altmann. Dem Argument aber kann Thomas Rühl von der Caritas Arbeitnehmergegenseite nicht folgen.
Also es ist nicht nur so, dass wir überall, wer weiß, was für tolle Vergütungen zahlen. Und dann kommt ja auf der Arbeitgeberseite immer das Argument und die teure Zusatzversorgung. Ja, aber man muss ja mal sehen, was kriegt denn eine Pflegekraft, die jetzt eine Hilfskraft ist. Wir haben in der stationären Altenpflege ja einen großen Anteil von Pflegehilfskräften, die also keine Ausbildung haben. Was kommt denn da hinterher bei rum? Wenn einer 40 Jahre das gemacht hat, dann hat er vielleicht eine Zusatzrente von 300 Euro. Also das sind jetzt nicht Reichtümer, die da verdient werden.
Das sieht so ähnlich auch der Kölner Pflegewissenschaftler Martin Dichter. Mit dem Veto der Caritas gegen einen allgemeinverbindlichen Flächentarifvertrag und dem verweigerten Votum der Diakonie würden die Kirchen auf Dauer großen Schaden anrichten.
Caritas und Diakonie haben keine Verantwortung übernommen für die Attraktivität des Pflegeberufs, weil man muss einfach mal davon ausgehen, es gibt Berechnungen, wenn man als examinierte Pflegefachperson einen Stundenlohn von 15 Euro hat, das ist ja das, was als Mindestlohn im Moment in der Pflege angestrebt wird, dann muss man nach diesen Berechnungen 42 Jahre arbeiten und erhält dann eine Rente auf Höhe der Grundsicherung. Das heißt, ganz viele Pflegefachpersonen werden am Ende in Altersarmut mit Minirenten landen. Erst recht, wenn man sich dann noch die Zahlen der Pflegestatistik anschaut und sieht, wie viele Menschen gar nicht in Vollzeit beschäftigt sind in der stationären Altenpflege, sondern nur in Teilzeit.
Der Weg über einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag ist dank Caritas also vorerst gescheitert. Arbeitsminister Hubertus Heil will nun die Pflegemindestlohnkommission anrufen. Doch die sei wenig effektiv, sagt Verdi-Tarifexperte Axel Weinsberg.
Der Weg über die Pflegekommission, das ist ja der, der seit 10 Jahren gescheitert ist. Da sitzen die gleichen Vertreter von Diakonie, von Caritas drin und dann noch zusätzlich die privaten Arbeitgeber, die sagen, nein, wir wollen keine nachhaltige Verbesserung. Wir wollen das sozusagen im Centschritt über Jahre entwickeln. Unsere Erwartungen an die 5. Pflegekommission sind gleich null, weil wir es genau mit den gleichen Akteuren zu tun haben wie jetzt auch schon.
Denn neben den großen Verbänden Caritas und Diakonie mit rund 300.000 Mitarbeitenden in der Altenpflege haben dort auch die Privaten das Sagen. Der BPA-Arbeitgeberverband mit Präsident Rainer Brüderle an der Spitze mit über 190.000 Arbeitsplätzen und der Arbeitgeberverband Pflege AGVP mit rund 68.000 Mitarbeitenden. In der Branche gelten sie als Lohndrücker, werden dort doch faktisch die Gehälter einseitig von oben diktiert. Der sogenannte erste Weg. Gerade die privaten Pflegeanbieter hätte aber ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag zu deutlich höheren Löhnen zwingen können. Nun aber habe das Caritas-Veto den Weg zum Besseren verhindert. Caritas-Mitarbeitervertreter Thomas Rühl.
Wir haben in der Pflegebranche das Problem, dass wir an die beiden großen Player einmal die Kirchen sind, die aber ja keine Tarifverträge abschließen, weil sie ja eben an ihrem System des dritten Weges festhalten. Und wir haben als zweite große Player die Privaten, wo Konzerne dahinter stehen, Aktiengesellschaften und wo es auch darum geht, die Aktionäre mit entsprechenden Renditen zu versorgen. Und deswegen ist das für uns umso erschreckender, dass eben unsere Dienstgeber jetzt ganz am Schluss des Prozesses jetzt auf einmal sagen, nee, jetzt stimmen wir der ganzen Geschichte nicht zu. Und damit natürlich auch das Geschäft anderer Leute betreiben.
Nun ist die öffentliche Empörung über die Caritas groß. Durch die Weigerung, mit einem einheitlichen Tarifvertrag dem Negativwettbewerb in der Pflegebranche entgegenzuwirken, werde der Imageverlust der katholischen Kirche forciert. So werde die Caritas auch für die Kirche zu einer öffentlichen Belastung, so der katholische Sozialethiker Bernhard Immons in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Sozialethikerinnen und Sozialethiker des deutschsprachigen Raumes. Und für Stefan Sell, Arbeitsmarkt- und Sozialforscher an der Hochschule Koblenz, ist das Caritas-Veto ein Schlag ins Gesicht der Pflegekräfte. Caritas-Präsident Peter Neher ist darüber alles andere als glücklich.
Ich glaube, dass im Moment ganz viele Riesen enttäuscht sind und auch Wut haben, weil die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas tatsächlich hier der Allgemeinverbindlichkeit nicht zugestimmt hat. Das ist eben die Aufgabe der Arbeitsrechtlichen Kommission und da hat der Präsident der Caritas gar nichts zu sagen.
Was aber soll nun mit der Altenpflege in Deutschland werden? Wenn die erste Stellschraube eines allgemeinen Flächentarifvertrages nicht greift und die zweite über die Pflegemindestlohnkommission auch nicht. Da müsse eben nun endlich der Bundesgesundheitsminister aktiv werden, fordert Caritas-Präsident Peter Neher.
Herr Spahn hat seinen Job als Gesundheitsminister zu machen. Und er hat eine Pflegereform auf den Weg zu bringen, die angekündigt ist, völlig unabhängig von dem, was jetzt hier in diesem Tarifarbeit gelaufen ist.
Thomas Glatt über das Nein der Caritas zu einem bundesweit einheitlichen Tarifvertrag in der Altenpflege. Die Streitigkeiten um den Synagogenbau in Potsdam gehen weiter. Es gibt nach wie vor innerhalb der jüdischen Gemeinden unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen über den geplanten sakralen Bau. Wir hatten bereits in Tag für Tag darüber berichtet. Es geht unter anderem um die Gestaltung der Fassade und die Nutzung der Innenräume der Synagoge. Jetzt, nach 10 Jahren Diskussion, will die Brandenburger Landesregierung in Absprache mit dem Zentralrat der Juden doch in diesem Jahr mit dem Bau des religiösen und kulturellen Zentrums beginnen. Dieses Vorhaben stößt aber in der Synagogengemeinde in Potsdam auf Kritik. Es heißt, man wolle über einen Teil der Köpfe der Potsdamer Juden hinweg eine Synagoge bauen. So lautet der Vorwurf. Mehr dazu von unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter.
Wir haben erfahren, dass die Verwaltung lässt Juden wie uns nicht selber entscheiden über unsere jüdische Gestaltung in Stadt Potsdam.
Albert Bravo ist der Vorsitzende der kleinen Potsdamer jüdischen Gemeinde Kehilat Israel. Sie steht in der Tradition der Sephardim, der im Mittelalter von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden. Die meist jungen Mitglieder der mittlerweile 5. jüdischen Gemeinde in Potsdam kommen aus Israel und können mit den Synagogenplänen der Landesregierung wenig anfangen.
Wir wollen selber entscheiden über die Synagoge.
Der Neupotsdamer Albert Bravo hat in Haifa und Tel Aviv Elektrotechnik studiert, ist Inhaber eines Start-up-Unternehmens. Er wünscht sich ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Neubaus und unterstützt daher die Potsdamer Synagogengemeinde, deren Vorsitzender Ud Joffe hat jetzt einen Alternativvorschlag für die geplante Potsdamer Synagoge vorgelegt. Dem Entwurf des Berliner Architekten Joost Haberland kann er nur wenig abgewinnen.
Es ist eine Sozialstation, Sicherheitsanstalt für ein paar ältere Juden, die nun endlich mal eine Synagoge bekommen sollen.
Der aus Ramat Gan bei Tel Aviv stammende, jetzt in Potsdam lebende Musiker Ud Joffe will eine offene, eine in den Stadtraum hinein festlich wirkende Synagoge. Man wolle kein hermetisch verschlossenes Gotteshaus, so Joffe weiter, sondern einen jüdischen, stadtöffentlichen Willkommensraum. Die Pläne seiner Synagoge sind mit großen, farbigen, bodentiefen, neugotischen Fenstern ausgestattet, einer breiten Freitreppe, einem großzügigen Entree.
Hier verbindet man das gut mit dem Schönen. Und natürlich können hier auch Schulklassen sitzen und Vorträge hören in einer gesicherten Situation.
In den neuen Architekturvorschlag seien die Ergebnisse diverser Workshops der vergangenen Jahre mit eingeflossen, sagt Joffe von der Potsdamer Synagogengemeinde. 2010 hat sie sich gegründet als eine Abspaltung der jüdischen Gemeinde in Potsdam. Auslöser der Trennung war der Streit um die Gestaltung des Synagogenneubaus. Bis heute wird darum gestritten. Der Entwurf der Landesregierung des Berliner Architekten Joost Haberland sieht ein abgeschlosseneres Haus, eine streng kubische Synagoge vor. Mit einem kleineren Eingangsbereich neben dem Synagogenraum liegen die Gemeinderäume mit symmetrisch angeordneten Fenstern. Die glatte Fassade soll aus hellen Glindower Ziegeln gebaut werden.
Das ist ein Büro, das ist ein Raum, wo 30 Leute Sport betreiben.
Das sei einfach nicht sakral genug, kritisiert Joffe. Dass nun aber der Neubau der Synagoge nach dem Entwurf des Architekten Haberland noch in diesem Jahr beginnen soll, empört Ud Joffe von der Synagogengemeinde, weil diese Vorgehensweise mit einem Großteil der Juden Potsdams nicht abgesprochen sei. Letztlich werde eine Synagoge über die Köpfe der Juden hinweg gebaut.
Wir gestalten jüdisches Leben.
Nicht die Brandenburger Landesregierung, so Joffe weiter. Partner des Landes Brandenburg beim Bau der Synagoge sind der Zentralrat der Juden und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, die dem Bauherr jetzt begleitend zur Seite stehen. 2024 soll die Synagoge eröffnet werden. Der Baustart ist für diesen Herbst vorgesehen. Jewgeni Kutikow von der 1991 wieder neu gegründeten jüdischen Gemeinde ist froh, dass es nun endlich losgeht. Mit den neuen Entwürfen des Architekturbüros Patschko & Partner, die die Synagogengemeinde beauftragt hat, könne er nichts anfangen, sagt Jewgeni Kutikow.
Weil ich denke, dass es die Zeit gekommen ist, dass müssen alle Diskussionen rund um die Synagoge beendet werden und endlich gebaut wird. So können wir noch in 10 oder 20 oder 30 Jahren hier streiten, diskutieren, irgendwas Neues uns wünschen, aber weiter kommen wir nicht.
Insbesondere die 430 Mitglieder der jüdischen Gemeinde, sie kommen fast alle aus der Ex-Sowjetunion, viele hochbetagt, viele weit älter als 60, wünschen sich nichts sehnlicher als eine Synagoge, sagt Kutikow. Er ist Pragmatiker. Für weitere Änderungen am Synagogenentwurf sei es jetzt
einfach zu spät.
Kutikow sagt aber auch,
nicht alle Potsdamer Juden wollen es, aber ich kenne wirklich sehr, sehr viele jüdische Menschen in Potsdam, die sind gleicher Meinung wie ich. Es muss endlich gebaut werden.
Wichtig ist Kutikow aber zu betonen, dass die Potsdamer jüdischen Gemeinden keineswegs zerstritten seien, wie es in der Öffentlichkeit gerne dargestellt werde. Man habe nur unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Synagogengestaltung.
Da vorne ist Torschrei und da sind unsere Torrollen. Normalerweise da sitzen ruhig bis zu 60 Personen.
Dafür sei der Raum viel zu klein. Zu Corona-Zeiten dürften nur 15 Leute rein. Dass ein Neubau nötig ist, zeigen aber auch die Umstände der jetzigen Synagoge. Sie befindet sich in einem schnöden Baucontainer, der mit riesigen Betonquadern gesichert ist. Der steht in direkter Nachbarschaft zur Baustelle der Garnisonkirche. Darum gäbe es auch Diskussionen, sagt Kutikow. Aber niemand käme auf die Idee, Christen als zerstrittenen Haufen verallgemeinert zu diffamieren, wie es Juden in Potsdam derzeit erleben, wie Kutikow erzählt.
Wir haben Differenzen wegen der Synagogenbau, aber direkt sind wir nicht im Streit. Wir reden miteinander und wir können immer weiter reden.
Letztlich ist der Streit um die Synagoge ein Generationenkonflikt, ein Streit zwischen mittlerweile betagten, zugewanderten Juden aus der früheren Sowjetunion und jungen israelischen Einwanderern. Die Lösung könnte ein Mediationsverfahren sein zwischen dem Land, dem Architekten Jost Haberland und Teilnehmern aus den, und das ist an dieser Stelle wichtig, 5 verschiedenen jüdischen Gemeinden.
Der Synagogenbau in Potsdam, Christoph Richter berichtete. Etwa 3 Stunden Autofahrt trennen Marrakesch von der Hafenstadt Essaouira an der Atlantikküste. Die Schönheit dieser historischen Stadt hatten bereits unter anderem auch Musikerlegenden wie Jimi Hendrix und Bob Marley für sich entdeckt. Und seit der jüngsten Annäherung zwischen Marokko und Israel ist auch die jüdische Geschichte des Landes stärker in den Fokus der Medien gerückt. Denn viele marokkanische Städte haben eine große jüdische Geschichte, so auch die Hafenstadt Essaouira. Auch dort gab es eine lebendige jüdische Gemeinde und das Erbe ist heute noch präsent. Der jüdische Friedhof und die heiligen Stätten, die alten Synagogen und die Museen. Dunja Sadaki war im alten jüdischen Viertel unterwegs.
Muhsin Arush hat einen Eimer voll Wasser gefüllt und stapft über den windigen Friedhof. Es riecht nach Rosenwasser, das Besucher versprenkeln. Mit schnellen Handgriffen und einer groben Bürste streicht Muhsin Arush über die langen rechteckigen Grabsteine. Das älteste Grab sei ungefähr 600 Jahre alt, erzählt der Friedhofswärter. Arush ist hier praktisch aufgewachsen, auf dem jüdischen Friedhof in Essaouira an Marokkos Westküste. In dem muslimischen Land, der nicht für jeden einfach zugänglich ist. Draußen vor dem verschlossenen blauen Tor steht auf einem steinernen Schild seine Handynummer. Wer auf den Friedhof will, muss ihn erst anrufen.
Ich bin für den Friedhof verantwortlich, für seine Sauberkeit. Ich heiße die Leute hier willkommen. Wenn jemand seine Familie sucht, zeige ich ihm seine Familie. Ich putze das Grab.
Aus Marokko, Kanada, Argentinien oder Israel kämen Besucher hierher. Jüdische und nicht-jüdische, erzählt Arush. Schon bald könnte die Zahl der Besucher aus Israel deutlich steigen, glaubt der Friedhofswächter. Denn Israel und Marokko nähern sich an, nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf. Zwei Länder, die sich in den vergangenen Zeiten einerseits fern waren und gleichzeitig sehr nah. Das zeigt sich auch am Beispiel von Muhsin Arush und seiner Familie. Seit 20 Jahren kümmern sie sich in Essaouira um den jüdischen Friedhof und die Synagoge in der Altstadt.
Mein Großvater hat mit Juden im jüdischen Viertel Mela zusammengearbeitet. Sie waren Nachbarn. Dort hat er auch einen Mann kennengelernt, der ihn dann für die Arbeit auf dem Friedhof angestellt hat. Bevor sie dann nach Israel gegangen sind, sagte er ihm, er solle sich um den Friedhof kümmern. Das war vor 20 Jahren. Ich bin hier aufgewachsen. Er hat mir gesagt, wem dieses oder jenes Grab gehört. Und das blieb so, bis ich hier arbeitete.
Wenn man hier mit Suiris, so heißen die Einheimischen in Essaouira, über diesen Teil der Geschichte ins Gespräch kommt, erinnern sich die Älteren noch an die Zeit, als die jüdischen Nachbarn ihre Sachen packten und das Land verließen. Auch Melika Idaros. Die Marokkanerin ist 60 plus, trägt eine große Brille und ein graues Kopftuch. Die Muslimin ist die gute Seele der Synagoge.
Ich erinnere mich, als ich klein war, als die Juden gingen und die Stadt Essaouira verlassen haben. Im Industriegebiet standen viele Busse. Sie weinten, die Muslime, die mit ihnen arbeiteten, die Armen. Alle weinten. Sie wollten nicht, dass sie gehen.
Was Lella Melika erzählt, hört man in Marokko immer wieder. Die Jahre, in denen die jüdischen Marokkaner gegangen sind, werden bis heute als Tragödie empfunden. Heute leben nur noch etwa 40 jüdische Marokkaner rund um Essaouira. Zu ihnen gehört André Azoulay. Er ist landesweit als königlicher Berater bekannt.
Essaouira war die einzige Stadt der islamischen Welt im 18. und 19. Jahrhundert, in der die jüdische Bevölkerung die Mehrheit stellte. Marokko war damals geografisch ein kleines Land, 5 bis 6 Millionen Einwohner. Essaouira war praktisch die Hauptstadt Marokkos zu diesem Zeitpunkt. Der Sultan residierte hier und die jüdische Bevölkerung zählte auf ihrem Peak 16.000 Menschen. Und die Juden Essaouiras haben damals schon die Produkte, die Kultur und die marokkanische Identität von Essaouira aus über die Meere getragen.
Vor der Staatsgründung Israels gab es hier noch 270.000 marokkanische Juden. Viele Juden in Marokko sind danach ausgewandert, durch Kriege zwischen Israel und arabischen Staaten und den arabischen Nationalismus in Marokko fühlten sich viele bedroht. Es kam zu Aufständen, vereinzelt zu Gewalt und sogar Toten. Darüber reden die Marokkaner heute nicht gern. Marokko bemüht sich in jüngster Vergangenheit stark um die Wiederbelebung seines jüdischen Erbes. In der neuen Verfassung von 2011 erkennt das Königreich es ganz offiziell an. Auch in Essaouira ist das spürbar. Synagogen, Friedhöfe, die jüdischen Melah-Viertel, alles wird restauriert und herausgeputzt. Das 2020 vom König eröffnete Beit Derkeda, das Haus der Erinnerung, bietet Einblicke in die jüdische Geschichte der Stadt, ist Museum, Recherchezentrum und Begegnungsstätte in einem. André Azoulay glaubt, dass Marokko ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Juden weltweit sein kann.
Viele Juden, vor allem in Europa, haben die Nabelschnur zu ihrer eigenen Geschichte abgeschnitten, weil sie tragisch war. Sie wollten diese Traumatisierung nicht behalten. Bei marokkanischen Juden ist es das Gegenteil.
Durch die baldigen Direktflüge zwischen Tel Aviv und Casablanca könnten die ca. 1 Million Israeli mit marokkanischen Wurzeln nun viel einfach die alte Heimat ihrer Eltern und Großeltern entdecken. Lebendige Berührungspunkte mit jüdischen Nachbarn gibt es heute kaum noch in Marokko. Im ganzen Land leben insgesamt nur noch wenige tausend Juden. Gerade über die Kultur versucht das Königreich aber wieder Anknüpfungspunkte mit jüdischen Landleuten zu schaffen. In Schulen soll die Geschichte der jüdischen Marokkaner Bestandteil des Lehrplans werden. Vielleicht ja mit der ein oder anderen Anekdote über Essaouira.
Dunja Sadaki über den jüdischen Viertel von Essaouira in Marokko. Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Marktplatz.